wenn nicht sogar mehr meiner Zeit war eigentlich Personal.
Also wir wollten Leute, die Probleme lösen können. Und das haben wir halt getestet. Also für die Ingenieure haben wir irgendwelche Riddles gemacht. Für Techniker hatten wir Lötest. Haben uns dann halt eben nicht damit aufgehalten, irgendwelche Sachen zu 100% abzudecken, sondern wir dachten, 98 ist schon eine gute Abdeckung. Und ein bisschen Risiko gehen wir ein.
Wir hatten eine ziemlich steile Lernkurve am Anfang. Wir haben am Anfang 3 Fehlstarts gehabt.
Ob wir das schaffen oder nicht, das hängt von vielen Umständen ab, die nicht alle unter unserer Kontrolle sind.
Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Top-Arbeitgeber-Podcasts Personal und Führung im Fokus. Mein Name ist Randolph Moreno Sommer, ich bin Ex-Marineoffizier und Gründer der Top-Arbeitgeber-Beratung Fair Family. Und mein heutiger Gast hat etwas getan, was wirklich nur eine Handvoll Deutscher geschafft haben. Er ist ins Weltall geflogen, gerade jetzt am 20. März 2025 saß er in der New Shepard-Kapsel von Blue Origin, ausgerechnet beim größten Konkurrenten von SpaceX, der Firma, die er selbst über 20 Jahre lang aufgebaut hat. Hans Königsmann war Mitarbeiter Nummer 4 bei SpaceX. Er hat, als er 2002 zu Elon Musk stieß, gab es 3 Leute, ein paar Spreadsheets, kein Büro habe ich gelesen und keine einzige Rakete. Heute ist SpaceX das wertvollste Raumfahrtunternehmen der Welt. Und mich interessiert heute nicht der Musk, auch nicht das Musk-Boulevard-Gerede da draußen und auch nicht irgendwelchen Space-Gossip. Mich interessiert, wie zur Hölle baut man eine Firma auf? Was war Kultur, was war Zufall, was war Genie, was davon kann deutscher Mittelständler mit 250 Mitarbeitern vielleicht morgen früh kopieren? Moin, lieber Hans, du warst vor einigen Monaten im All. Wie viele Tage hat es gedauert, bis du wieder normalen Bürokaffee getrunken hast? Erzähl mal.
Nächsten Tag, würde ich mal sagen.
Herzlich willkommen.
Ja, sehr gut. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du NS-37, also die Mission mit der Michaela Benthaus, die im Rollstuhl sitzt,
ja.
Wie kam denn eigentlich diese Connection dazu und wie ist das?
Connection war, sie hatte mich mal angesprochen, ob ich ihr helfen kann mit einem Parabelflug, also speziell jetzt die Reisekosten. Und ich war habe damals angefangen bei OHB als Aufsichtsrat und habe gedacht, okay, dann gucke ich da mal, ob OHB was machen kann. Und OHB hat sehr zu meiner Freude gut reagiert und hat ihr die Reise zum Teil zumindest finanziert. Und das fand ich also schon klasse. Und dann hat sie mich später nochmal angesprochen. Und dabei hat sie mich gefragt, ob sie Astronautin sein könnte. Und dann hat es halt gezeigt.
und wie war das so für dich? Ich meine, du hast 20 Jahre lang Raketenstarts verantwortet. Und
war interessant. Also ich fand es schon klasse irgendwie, weil auf der einen Seite, ich kenne halt die meisten Effekte und so. Also ich weiß schon, wie es mit Daten aussieht und so, aber so selber fühlen, wie der Wind halt irgendwie die Rakete hin und her bewegt und wie die Landung ist und so, das ist schon doch was anderes, nicht? Und das fand ich also schon auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. War klasse.
Ja. Ich kann mir vorstellen, wenn du dann da oben in der Kapsel gesessen hast und da wahrscheinlich runtergeschaut hast, hast du wahrscheinlich unweigerlich daran gedacht, wie du vor 23 Jahren angefangen hast. Lass uns mal dahin zurückspringen, so in die Anfänge 2002, Mojave-Wüste, da habt ihr Amateur-Raketenstarts gemacht und da hast du auch Elon irgendwie kennengelernt. Wie lief das damals ab? Was war da so Sache?
Ich weiß nicht mehr, wer. Irgendjemand hat mich ihm vorgestellt und wir haben einfach nur die Hände geschüttelt und Hallo gesagt und so weiter und so fort. Da war das eigentlich das auch schon. Da war irgendwie was, da waren halt auch andere Sachen, die halt losgingen. Also Raketen, es war vor allen Dingen Raketenstarts für Amateure, also kleinere Raketen, aber immerhin Raketenstarts. Und dann rief er mich ein paar Wochen später an und fragte, ob ich interessiert wäre, an einer Firma mitzuarbeiten, die Space Exploration hieß oder Space Exploration Technologies. Und da habe ich gesagt, ja klar, würde ich mich voll für interessieren, fände ich klasse. Und dann kam er halt ein paar Tage später vorbei und hat mich halt interviewt. Wir haben uns halt bei mir im Wohnzimmer unterhalten. Wir hatten wirklich die ersten Tage kein Office. Ich glaube, die ersten Wochen. Mhm. Hat bestimmt einen Monat gedauert. Ich habe sozusagen ein frühes Work from Home gemacht, ja. Und wir hatten uns in Hotels, in Konferenzräumen halt getroffen. Team war ja auch klein. Und von daher fand ich das eigentlich auch eine interessante Abwechslung. Alles war völlig chaotisch, würde ich mal sagen, auf der einen Seite, aber dann eben doch überschaubar auf der anderen Seite. Und dann eben auch für mich, was für mich wirklich gut waren, waren zwei Sachen. Zum einen wirklich Clean Sheet. Also da war nicht irgendwie gedacht, okay, wir wollen das so ähnlich machen wie die oder wir wollen das mit denen, mit der auf der Basis von dieser Rakete machen, sondern es war wirklich, okay, wir machen das neu. Und das Zweite war, Elon selber war persönlich engagiert, und zwar zu dem Punkt, dass er umgezogen ist. Ja, das war nicht nur Geld von seiner Seite aus, sondern er hat doch gesagt, er zieht nach Los Angeles. Und das fand ich also wirklich, okay, das zeigt Commitment. Ja, das zeigt schon, dass er also dabei ist. Und das hat mich also schon auch überzeugt.
Ja, Wahnsinn. Ich meine, du warst ja Mitarbeiter Nummer 4. Du sagst, da war das Clean am Anfang. Und was war so der Day One? Wie sah das jetzt aus? Ich meine, ich hatte gelesen, ja, es war erstmal wochenlang nur Excel-Sheets kalkulieren. Ja.
Genau. Es war im Prinzip irgendwie, wo wir überlegt haben, wie groß ist er, wie was. Also eines der schwierigsten Sachen bei Raketen ist wirklich den Durchmesser. Weil wenn man die Rakete zu dünn macht, dann kann man sie nicht mehr skalieren, ja, kann sie nicht mehr größer machen. Und wenn man sie zu dick macht, dann ist es am Anfang zu schwierig. Also von daher, da so die Mittelgröße zu treffen, war nicht ganz leicht. Wir haben in beiden Raketen immer zu dünn gewählt, habe ich später festgestellt. Aber immerhin, das hat schon im Prinzip gut funktioniert. Aber wir haben halt am Anfang vor allen Dingen halt Systemauslegung gemacht, würde ich das heute nennen. Also was weiß ich, wie groß, wie schwer, was brauchen wir an Treibstoff, was brauchen wir in Sachen Architektur, von der Elektronik her, was brauchen wir für Software und so weiter und so fort. Ne?
Und wie kann ich mir das so vorstellen, wenn du sagst, Elon ist dann nach L.A. gezogen? Ja, ich glaube, er hatte ja auch irgendwie so einen Rhythmus gehabt, ne, dass er montags bis freitags oder so bei euch war, bis donnerstags. Dann saßt ihr zusammen in L.A. in eurem ersten Büro, hattet wahrscheinlich ein riesen Whiteboard. Also wie war da so die Stimmung? Wie lange habt ihr gearbeitet? Wie war das so?
Also, Elon hatte noch keinen Rhythmus am Anfang. Da gab es ja Tesla noch nicht, ja. Also es war wirklich nur SpaceX. Hat eigentlich viel Besucher gehabt und viel, was weiß ich, andere Leute, die vorbeikamen, auch guck nach Geldgebern und so weiter und so fort. Und wir haben vor allen Dingen halt viele Leute interviewt. Wir hatten, dann am Ende, beziehungsweise am Anfang, in El Segundo ein Firmengebäude gefunden, eine große Halle und ein bisschen Büros davor. Ich weiß gar nicht, was da vorher drin war. Aber da hatten wir einen größeren Raum, da saßen wir alle sozusagen drumherum. Ja, das waren so Cubicles und so. Und es war so improvisiert am Anfang, dass wir mussten die Tür aufmachen, ja. Und wer immer neu war, hat den Platz neben der Tür bekommen, ja. Musste dann für ein paar Tage lang die Tür aufmachen, bis ein Neuer kam. Und dann musste derjenige das machen, ja. Und wir mussten im Prinzip alles selber machen, ja. Will ich damit da sagen. Aber war schon irgendwie interessant. Da war auch nicht viel irgendwie Erholung oder so. Wir haben später hat die ganze Firma Videogames gemacht, aber dazu waren wir schon ein bisschen größer. Am Anfang war einfach nur viel Arbeit, weil wir versucht haben, die Firma zu wachsen. Also wir haben vor allen Dingen versucht, Leute zu kriegen. Und es war erstaunlich schwierig zwischen dem Anspruch, wir wollen wirklich erstklassige Leute haben, also durch smarte Leute, top 1%. Und auf der anderen Seite halt eben Leute, die sagen, ja, ich gehe das Risiko ein. Ich fand ja eigentlich, es war kein Risiko, weil Elon hatte im Geld da bereitgestellt, das hätte für 3 Jahre so oder so gereicht. Ja. Ist runtergezogen, von daher, der wird das nicht morgen wieder verlassen. Also alles sprach in meinen Augen dafür, dass das zumindest am Anfang kein finanzielles Risiko ist. Und das stimmt eigentlich auch.
Und wie, ich meine, ihr musstet ja, gerade was du sagst, Top 1%, ihr wart ein neues Unternehmen, noch nicht so bekannt. Ich meine, wo habt ihr diese Leute gezogen? Wie kamen die?
Ja, im Prinzip alles, was ihr das in unserem Adressbuch hatte, ist mal durchgegangen, weißt du? alles war über irgendwelche Beziehungen. Jemand kannte jemand. Und da haben wir halt dann telefoniert und gefragt, ob sie Interesse hätten und so weiter. Das fand ich irgendwie, dass wir so eine Anzeige aufgegeben haben und gewartet haben. Ich glaube, das haben wir eigentlich nie gemacht. Immer so Word of Mouth im Prinzip. Und deswegen war Elon unter anderem auch bei so Veranstaltungen halt, wie bei diesen Amateurraketensachen, dass er halt ein bisschen Kontakte hat und dann auch Leute anrufen kann und gucken kann, ob die jemand kennen, ob die selber Lust haben. Das war schon alles ja, mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar mehr meiner Zeit war eigentlich Personal.
Okay, wow. Also neben dem Ingenieursdasein, die Rakete konstruieren und so weiter, Personal.
Ja, genau.
Und was war so der ausschlaggebende Punkt? Man hört ja immer über diese Mars-Mission. War das so das Dominante, was nach außen ging, weshalb die Leute anfangen wollten, bei euch zu arbeiten? Oder bei dir war es, glaube ich, ein bisschen anderer Beweggrund, hatte ich so gehört. Ne? Also, aber was war es für dich, war es was möglicherweise für die anderen?
Sagen wir mal so, die Möglichkeit halt, eine Raketenfirma von Anfang an anzufangen und das hat Geld sozusagen. Man muss nicht erst noch Geld suchen. Das ist schon ziemlich einzigartig. Das gibt es eigentlich selten. Normalerweise ist es okay, wollen das machen. Und dann gucken wir mal, wo wir das Geld finden, ja. Und hier war es halt so, wir wollen das machen und wir haben das Geld eigentlich schon, ja. Es müsste eigentlich reichen. Naja, so mehr oder weniger, nicht? Und hat ja fast gereicht. Und von daher, da gab es schon Leute, die fanden das klasse, nicht? Und dann hatten wir, glaube ich, eine Gruppe aus Stanford vor allen Dingen. Da waren viele Studenten, die kannten sich untereinander und mit der Gruppe aus der Gruppe haben wir relativ viele Leute auch geheuert, nicht? Ja. Und so war das halt eben auch Leute, die waren im Studium zusammen und das war das so ein Mischmasch zwischen so Leute, die halt im Übergang waren vom Studium in die Arbeitswelt und dann halt auf der anderen Seite waren wir vier oder fünf, was Elon Grabe jetzt nannte, also die Älteren. Wir waren damals 39, also von daher war ich nicht so alt. Ich war 39, ja. Also um die 40 herum, ja.
Ist das schon mal älter als der Stanford-Schnitt, der dann zu euch gekommen ist?
Genau. Und unser Job war halt im Prinzip, das aufzubauen, die Abteilungen aufzubauen und dafür zu sorgen, dass dass wir alles gecovert haben von wegen Personal und dann eben auch die Sache so zu leiten, dass wir damit eine zuverlässige Rakete bauen kann.
Wie kommt man denn dazu, dass man von Spreadsheets, die man am Anfang hat, jetzt hast du schon gesagt, 50% habt ihr Leute geheiert. Bestimmt hast du auch noch nie so ein Unternehmen vorher aufgebaut oder in der Geschwindigkeit oder vielleicht so Leute geführt. Also wie seid ihr denn dazu gekommen von diesem Spreadsheet dazu, dass die Falcon 1 ja zum ersten Mal 2006 geflogen ist, also 4 Jahre nach der Gründung. Was war da dieser Hebel, dass da so das Tempo nach vorne geht?
Ich hatte das schon mal so, vielleicht nicht ganz in der Form, aber ich habe mitgeholfen beim CARM, also dem Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation an der Uni Bremen, Satelliten zu bauen. Und da musste man eben auch entsprechend Sachen aufbauen. Also von daher, ich hatte so ein bisschen schon Ahnung, was man braucht. Eigentlich genau genommen hatte ich ein ziemlich genaues Bild, was man braucht. Und das dann umzusetzen und dann mit Details zu füllen, das war halt so ein bisschen die Arbeit dabei. Was brauchen wir an Geräten? Was brauchen wir an Material? Was brauchen wir, wo müssen wir anfangen zu entwickeln? Was ist das Wichtigste zu entwickeln? Was können wir kaufen? Was müssen wir als Blueboards sozusagen in der Elektronik dazwischen entwickeln? Ja. Und so Sachen, da hat man eigentlich schon relativ klare Anforderungen und relativ klare Vorstellungen von Anfang an. Das dann umzusetzen, na gut, das dauert halt ein bisschen, nicht? Dann läufst du halt in Probleme rein, dass das nicht funktioniert und das geht kaputt und so weiter. Und dann brauchst du eine bessere Lösung. Also der Plan her war relativ schnell erstellt. Die Ausführung hat ein bisschen länger gedauert und dann die Korrektur hat auch noch ein bisschen gedauert. Wir hatten so Sachen gemacht, wie nach einem Jahr, anderthalb Jahre, hatten wir dann eine sogenannte Inauguration, also eine Vorstellung der Rakete in Washington. Das war auch verrückt, dass wir haben im Prinzip die Rakete, also ohne die Elektronik und alles nur eine leere Hülle im Prinzip, ja. Aber das ist immer, was Raketen sind, leere Hüllen. Haben wir dann in Washington, Pennsylvania Avenue runtergefahren und dann vor der FAA geparkt.
Auf zum LKW. Gut.
Das sah halt aus wie ein Ballistic Missile, nicht? Ziemlich groß dafür eigentlich. Aber es hat schon ziemliche Aufregung verursacht. Wir hatten Polizeischutz und alles, ja. Aber das war schon ein ziemlich interessantes Unternehmen. Da hat das halt vorgestellt, alles mit dem Ziel, dann halt Leute als Kunden und eben auch Mitarbeiter zu werben, nicht? Alles halt mit dem Ziel, dass man halt Aufmerksamkeit kriegt und entsprechend dass Leute halt einen kennen. Es war damals noch ein bisschen anders. Da gab es verschiedene Sachen noch nicht. Weder Twitter noch X noch Instagram. Facebook gab es, glaube ich, schon. Was war das? 2003, 2004?
Wahrscheinlich. Ja, fing gerade an,
nicht? Und da war es halt schon ein bisschen, du brauchst schon irgendwie die Medien, Zeitungen, Fernsehen und so, um halt ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen. Heute ist das, glaube ich, ein bisschen einfacher. Aber nach wie vor, man hat halt Wettbewerb mit allen möglichen anderen Firmen. Dann haben wir uns halt einen Startplatz ausgesucht, da gab es auch immer ein bisschen Probleme. Letztendlich haben wir uns entschieden, auf einer Insel, das war eine Army Base, eine US-Army Base in den Marshall Islands, von da zu starten. Und das ist dann auch mal so eine eigene Story.
Ja, das stimmt. Da komme ich sogar gleich noch zu. Finde ich auch unglaublich spannend. Mich interessiert noch so ein bisschen so dieser Wachstumsschritt. Ich meine, ihr habt Aufmerksamkeit erzeugt, ihr seid gewachsen. Wir sind selbst ein schnell wachsendes Unternehmen. Wir sind von 0 auf 55 in 1,5 Jahren gewachsen. Ihr werdet wahrscheinlich ähnliche Wachstumsschübe und dann natürlich noch viel weiter gegangen sein. Ja. Was waren also die ersten Prinzipien, die ihr möglicherweise auch eingeführt habt in dieser Zeit, um da so ein gemeinsames Verständnis für SpaceX oder WestSpaceX herzustellen?
Also wir wollten Leute, die Probleme lösen können. Und das haben wir halt getestet. Also für die Ingenieure haben wir irgendwelche Riddles gemacht. Und das war am Anfang auch nicht so doll, was wir da gehabt haben. Es wurde immer besser mit der Zeit. Was weiß ich. Du bist am, wie war das nochmal? Ich kriege die, glaube ich, nicht mehr ganz zusammen. Was waren jedenfalls immer irgendwelche Riddles, wo die von meiner Seite aus, die waren nicht besonders schwer. Ich wollte nur sehen, wie jemand Probleme löst und das durchdenkt. Ja. Und da kam es mir also am meisten drauf an. Und dann gab es Leute, die haben wirklich gesagt, nee, das will ich nicht machen. Das finde ich nicht angemessen für ein Interview. Und dann haben wir gesagt, okay, tschüss. Und dann gab es andere, die haben sich verlaufen, die musste man noch zurecht. Also es ist auch ein bisschen, man sieht auch ein bisschen, ob jemand darauf reagiert, wenn man sagt, ich würde das nicht so machen, ich würde das anders machen, ja. Mhm. Das ist alles relativ nützlich. Auch wenn jemand das Riddle im Prinzip nicht von alleine löst, heißt das noch lange nicht, dass das nicht die richtige Person ist. Das kann durchaus eine sehr gute Person sein, die halt eben Hinweise nimmt und dann in die Richtung läuft und das damit auch löst, ja. Mhm. Für Techniker hatten wir also zum Beispiel einen Löttest. Also kann jemand löten? Und dann haben wir wirklich auch Sachen hingelegt und gesagt, okay, löt mal. Dann haben wir uns dann angesehen und gesagt, okay, sieht klasse aus oder naja, so kann ich es ja auch nicht.
Ja.
Und das ist schon durchaus interessant, weil viele Leute sind es nicht gewöhnt, getestet zu werden oder sind es auch nicht gewöhnt, schwierige Fragen zu bekommen. Damals war das so eine Phase, hatte ich den Eindruck, wo die Leute gefragt werden, beschreib eine Situation, wo du ein Problem lösen musstest oder so ein Quatsch, ja. Mhm. Was wirklich in meinen Augen mehr die Kreativität von Personen testet, als eigentlich, wie sie Probleme lösen. Dass jemand also auch technisch oder fachlich geprüft wird oder auch fachliche Fragen kriegt, das war damals eher ungewöhnlich. Und manche Leute haben darauf auch kommentiert, die haben gesagt, das ist ungewöhnlich, aber ich finde es cool, ja. Oder deswegen habe ich ja eigentlich das Ganze gelernt, ja. Und so, also das, die meisten fanden es eigentlich gut, dass sie technisch wirklich geprüft wurden.
Ich meine, letztendlich habt ihr Qualität in dem Sinne sichergestellt, ne, weil erzählen können die dort viel, aber geht's ran in Lötkolben?
Genau, auch Noten sagen, im Prinzip nichts. Muss halt schon, dann, wir hatten also vor allen Dingen Basiswissen in Physik getestet. Ne? Ich will nicht unbedingt jetzt Raketentechnik oder sowas, sondern wirklich Basiswissen in Physik. Was ist Beschleunigung? Was ist Angular Momentum? Drall? Mhm. Und so weiter und so fort. Und über die Zeit wurden die Interviews auch besser. Ich muss sagen, am Anfang fand ich das auch sehr schwierig. Mhm. Interviewen ist nicht was man lernt. Und wenn dann nur 4 Leute zusammensitzen und das irgendwie selber auskochen, dann wird das nicht besonders gut.
Habt ihr euch dann professionelle Hilfe geholt oder habt ihr einfach Learning by Doing iteriert?
Ja, wir hatten relativ schnell jemanden in HR, aber das war auch irgendwie, als wenn du das zu sehr professionell machst, dann wird das so HR-lastig halt und nicht unbedingt so, wie du es haben willst. Du willst eine Ingenieursfirma aufbauen, ja, und nicht eine HR-Firma.
Ja.
Und das ist oftmals auch nicht gerade was die gut vermitteln können, ja. Also zumindest damals war es nicht.
Ja, ich glaube heute auch immer noch nicht. Also die können den Prozess mitgestalten, aber die müssen dann schon die Person zur jeweiligen Führungskraft bringen, damit die dann natürlich genau diese Fachfragen rüberbringen kann.
Genau.
Das geht auch nicht, ne? Ja. Und Ich hatte gelesen, ihr habt auch eine Methode entwickelt, also SpaceX-Methode mit First-Principle-Denken oder vertikale Integration oder sowas. Also die vier, die ich habe, iterative Hardware-Entwicklung oder harte öffentliche Deadlines. Wann hat sich so ein Prozess mit so einer Klarheit eigentlich rausentwickelt? Also
beim Einstellen oder beim Arbeiten selber?
Oder beim Arbeiten, ich weiß nicht, wahrscheinlich beim Arbeiten irgendwann habt ihr dann gemerkt.
Sagen wir so, das, was man heute hört, ja, oder was da heute beschrieben wird als Prozess und Automatisierung und so weiter und so fort, ja, das sind Sachen, die kamen ganz, ganz am Ende, ja. Und ja, okay. Also vielleicht würde man sagen, Ende von Falcon 9, was also wirklich 10, 15 Jahre später war. Und von daher hat das nicht so richtig viel zu sagen. Wir hatten damals schon unsere Prinzipien, ja, wie wir das halt wollen. Wir waren Test-heavy, also haben sehr viel auf Tests gegeben und relativ wenig auf Analyse. Wir haben Vereinfachungen gemacht, wo wir glaubten, die sind okay, da kann man wahrscheinlich nicht viel falsch machen. Und das stimmte eigentlich auch fast, also alles stimmte da. Und haben uns dann halt eben nicht damit aufgehalten, irgendwelche Sachen zu 100% abzudecken, sondern wir dachten, 98 ist schon eine gute Abdeckung und ein bisschen Risiko gehen wir ein. Ja. Und das war eigentlich für den Anfang war das eigentlich nur wichtig, dass wir schnell ein Minimum Viable Product, also was funktioniert, ja, also was die Spec, die wir haben, erfüllt, also was halt die Nutzlast sozusagen hochbringt und was halt eben dann auch noch verfeinert wird, wenn es dann mal fliegt, nicht?
Ja.
Und wir haben ja damit auch schon durchaus gekämpft. Wir haben am Anfang 3 Fehlstarts gehabt, von Anfang an, und es hat uns 3,5 Jahre gekostet, bis wir dann wirklich auch im Orbit waren, und 3 oder 4 Raketen, je nachdem, wie man zählt. Und das war eigentlich mehr so ein Kampf gegen verschiedene Sachen. Also Physik war eine der Sachen, die man da im Spiel hatte, dann konnte man nicht so richtig viel kämpfen, dann musste man das eher verstehen und darauf eingehen. Aber dann die eigenen Sachen, die man baut, wie baut man Sachen, dass die auch wirklich gut sind, wie baut man Sachen, dass sie durch diese Belastung halt von Raketenstart durchgehen, und alles ist im Prinzip am Ende Test. Und wenn man Sachen irgendwie, wenn man 1000 Tests gemacht hat, dann kann man sagen, okay, wir können die Tests abkürzen oder so, ja. Aber bis am Anfang war das immer so, dass jeder Test war im Prinzip was, wo wir was gelernt haben, wo wir gedacht haben, okay, das hatte ich nicht erwartet. Wieso fällt das Ding hier aus? Wieso ist es, wenn es kalt ist, okay, und wenn es warm ist, nicht, ja. Und so Sachen haben wir halt wir hatten eine ziemlich steile Lernkurve am Anfang.
Aber das bedeutet ja auch, dass ihr eine ziemlich starke, also wenn ihr so viel getestet habt, da wurde wahrscheinlich jeder Test feinsäuberlich dokumentiert, damit man denselben Fehler, ich sag mal, 400 Tests später nicht nochmal macht, weil teilweise vergisst man ja nach 1, 2 Jahren, was
man auch hat. Wenn man es dokumentiert, ist es manchmal so verbuddelt, dass man die Sache nicht ganz findet, aber ja, im Prinzip, genau, das war halt schon auch ein Ziel, dass man dann möglich Fehler nicht zweimal macht.
Ja. Du hast ja gesagt, am Anfang hast du ganz viele unterschiedliche Dinge gemacht. Dadurch, dass ihr ja nur 4 Leute wart, stelle ich mir vor, dass es ja unglaublich, also vor allem vom Spektrum super viel war, dann habt ihr Leute eingestellt. Wie habt ihr diese Leute in die Verantwortung bekommen? Haben die eine genaue Stellenbeschreibung gehabt? Heißt das ist so klar. Wie hat sich das entwickelt? So diese?
Also wir hatten schon auch Leute, da waren schon Leute, die flexibel waren. Nicht? Also da kannst du jemanden, der irgendwie schriftliche Sachen erwartet, der passen da nicht so richtig rein, sondern es war schon so, dass idealerweise haben die Leute erkannt, wo das Problem ist, haben gesagt, okay, ich glaube, das ist das Hauptproblem, ich glaube, hier werde ich mich fokussieren, und dann sind sie halt eben auch entsprechend losmarschiert. Und davon hatten wir viele. Ja. Ab und zu musstest du jemanden mal sagen, okay, das Problem ist wirklich nicht hier, sondern da, ja, und ich glaube, du solltest dich darauf fokussieren, ja. Das war schon ab und zu mal notwendig, ist eigentlich immer notwendig für ein paar Leute, ja. Aber das waren eigentlich auch weniger. Und dann war die Truppe, die wir da hatten, die war durchaus so ein bisschen, also nach ein paar Jahren, war die so eingespielt, dass die wussten, dass sich Sachen über Nacht ändern können. Aber gab es kein Murren und kein Mucken, wenn die Richtung 97 Grad verschoben hat. Ja, dann war das einfach, das ist die neue Richtung. Und das machen wir jetzt. Und ich habe damit selber auch ein bisschen meine Probleme gehabt, weil ich bin auch jemand, der ein bisschen Inertia hat, also schwere Masse, jetzt alle Masse, und so ein bisschen so geradeaus weitergeht, wenn die Kurve nach links geht. Ja. Aber so im Prinzip war das schon was wir mehr erwartet hatten als andere Firmen. Eine gewisse Flexibilität. Ein gutes Beispiel. Einmal
Ordnungsübernahme, die Leute selbstständig einfach genommen haben.
Genau. Ja. Genau. Wir sind, was weiß ich, wir hatten ein Wochenende Pause, weil irgendein Teil fehlte. Wir sind alle zurückgeflogen von Kwajalein, wo wir gestartet sind. Und während wir geflogen sind, wurde klar, dass wir eventuell doch wieder zurückkommen, weil das Teil wurde gefunden oder irgendwie sowas in dem Stil. Ja. Von daher, die Hälfte blieb in Hawaii. Das ist der Zwischenpunkt gewesen. Die andere Hälfte flog nach L.A. und wir wussten sehr wohl, wenn wir in den LAR ankommen, kann es sein, dass wir abgeholt werden, übernachten, zurückgebracht werden und dann wieder weiter nach zurückfliegen. Da gab es keinen Mucken, da gab es auch keinen Ärger irgendwie. Das war schon irgendwie, das wussten wir, das war einfach so. Nicht? Und über Zeit prägt einen das ja auch schon. Nicht? Ich bin oft zu Starts, also nicht so oft, aber ich bin schon zu Starts geflogen, damals gab es ein Internet am Flugzeug, wo ich während des Fluges wusste, der Start findet nicht statt und gesagt habe, okay, buch mir den Flug zurück. Ja. Weil ich sollte irgendwo weiter war. Und dann bin ich wirklich von einem G zum anderen gegangen, zurückgeflogen. Völlige Zeitverschwendung im Prinzip, völlige was weiß ich, aber ließ sich nicht anders machen. Wir hatten immer so versucht, Termine möglichst früh zu machen. Und ich fand es auch gar nicht schlecht, weil ich konnte wirklich am Stück 10 Stunden arbeiten.
Ja.
Mich hat keiner gestört. Einfach von mich hingearbeitet und kein Telefon, nichts.
Jetzt hast du ja Kwajalein, wenn ich es richtig ausspreche, gerade schon mit ins Spiel gebracht. Ihr wart vorher irgendwie in Vandenberg und habt da oder Vandenberg und habt
angefangen. Vandenberg ist, also es gibt zwei große Startplätze in den USA. Das eine ist Cape Canaveral in Florida, das andere ist Vandenberg und dann vielleicht noch, es gibt noch eins an der Ostküste, was ein bisschen kleiner ist. Und dann gibt es verschiedene Startplätze im Land. Und dann gibt es natürlich Boca Chica, was war der SpaceX-Startplatz ist für Starship. Nicht? Mhm. Damals hatten wir das Problem, dass wir in Vandenberg viele Regeln hatten, die uns verlangsamt haben. Einmal gesagt, das finden wir blöd, das wollen wir nicht mehr machen. Also
Air Force Base war, ne?
Genau. Ja, beides, Cape Canaveral und Vandenberg sind Air Force Bases und da gibt es halt die paar Regeln. Da solltest du nicht so schnell fahren und andere Sachen. Dann gibt es halt eben auch viele Raketen, viele Regeln. Das war halt für uns auch nicht ganz leicht. Und damals hatten wir ein Angebot von einer Insel in eben Kwajalein, das ist in den Marshall Islands, das ist im Pazifik zwischen Hawaii und Australien, von da zu starten. Und damals waren die Sicherheitsbestimmungen damals waren geringer. Die waren jetzt nicht null und die waren jetzt nicht auch unvernünftig, die waren wirklich normal, würde ich mal sagen. Das war sicher. Und vor allen Dingen war es auch deswegen sicher, weil rundherum um dich war nur Wasser. Ja. Also da konnte wirklich nicht viel passieren. Wir haben das alles ferngesteuert gemacht. Da war keiner auf der Insel. Und von daher war das eigentlich wirklich ein guter Platz, das Raketenfliegen zu lernen, fand ich.
Habt ihr die gemietet? Habt ihr die gekauft? Wie?
Nee, das ist meistens wie nennt man das? Man macht da schon ein Lease von, ja. Also das ist ein Lease von der Army gewesen halt. Und die Army oder das DoD, das Department of Defense, begleitet das halt und lernt dabei so ein bisschen auch, wie wir halt operieren. Können wir eventuell deren Nutzlasten fliegen später und so weiter und so fort, ja. Also das ist schon für beide hat das durchaus einen Vorteil. So richtig kriegt man ja kein Land mehr, was also auf Quadrat Meilen leer ist, nicht? Und das die Army bzw. die Air Force oder jetzt Space Force tatsächlich hat so Land und da werden eben die Raketentests gemacht.
Auf der Insel habt ihr nur die Tests gemacht. Wo habt ihr die Rakete gebaut? Und
gebaut haben wir sie in Hawthorne, also El Segundo damals.
Ah, okay.
Alles Los Angeles. El Segundo ist, wo wir am Anfang waren.
Ja.
Da hatten wir, wie gesagt, die Halle und ein Office und dann haben wir später, ich würde sagen so 2005 oder 2006 herum, haben wir einen größeren Platz gesucht, weil dann wurden wir langsam zu viel für diese Halle
ja.
Und haben eine größere Halle gefunden, die wirklich groß war. Und die haben wir dann für, weiß ich gar nicht genau, jedenfalls 20, 30 Jahre geleased.
Ja.
Und die war gigantisch für uns. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie groß die war, aber das war so, dass man wirklich 10 Minuten vom Anfang bis zum Ende gelaufen ist durch die Halle durch. Da wurden Teile für den Rumpf von der 747 gebaut, früher mal.
Ja.
Und da kann man sich vorstellen, ein bisschen wie groß die sind. Die war ideal für Raketen. Die hatte, oben waren alles Kräne und man konnte leichte Strukturen durch die Gänge bewegen. Alles war großzügig ausgelegt. War ideal. Und SpaceX ist da also heute noch. Das ist in Hawthorne.
Ja. Ihr habt die Raketen da gebaut und habt die rübergebracht auf die Insel?
Genau, da waren, das war ein Schiff im Prinzip, das fuhr immer zwischen San Francisco, ja, Marshall Islands und dann fuhr es, ich weiß nicht mehr genau, wo es weiterhin fuhr und kam wieder zurück nach San Francisco. Fuhr immer so ein Kreis. Ja. Und das heißt, der Kreis dauerte 28 Tage und du musstest an den richtigen Tag da aufspringen und dann warst du 10 Tage später unten in Marshall Islands. Das haben wir gemacht.
Wie lange habt ihr denn auf den Marshall Islands dort so im Schnitt verbracht?
Also wir hatten, ich würde sagen, 2006 hatten wir den ersten Versuch. Also wir haben irgendwie 2005 oder 2004 sogar noch am Ende angefangen, den Startplatz aufzubauen. Wir hatten unsere eigene Insel, ja, die hieß Omelek. Und, wir sind da nach dem letzten Start, das war dann 2009, ausgezogen, haben alles abgebaut, komplett so, wie es war vorher und sind dann nach Cape Canaveral gezogen.
Okay.
Und genau, da war man halt sozusagen graduated, da konnte man dann mit den Großen reden. Ne? Und dann haben wir aber auch genügend gelernt, um halt mit diesen ganzen Regeln umzugehen.
Und wenn ihr da längere Zeit auf Omelek wart, da habt ihr dann geschlafen, gegessen, gearbeitet, wer hat dafür gesorgt, dass da die Versorgung gestimmt hat und außerdem habe ich so eine Story gelesen, dass man die Versorgung sich jeden so reinlässt.
Wir hatten Leute, die uns versorgt haben. Wir haben ein Boot gehabt. Wir sind jeden Morgen um, ich glaube, 6:30 ins Boot gesprungen, losgefahren. 3/4 Stunde später waren wir auf der Insel, haben einen Tag gearbeitet, haben auch mal Vorräte dabei gehabt, nicht? Mhm. Und sind dann wieder am Abend zurückgefahren. Einige Leute sind auf der Insel geblieben, aber das war relativ gering. Ich fand das nicht schlecht, wieder zurückzufahren. Die Dusche war nicht besonders gut und war schon ein bisschen provisorisch auf der Insel. Nicht? Die Internetverbindung war so gut wie nicht existent. Ja. Und also Sachen waren halt ein bisschen rudimentär auf der Insel und auf der größeren Insel, also auf Guadalcanal, dann war es dann schon ein bisschen besser. Und so bin ich halt oft wieder zurückgefahren. Weil ich war halt auch geteilt. Ich musste teilweise habe ich Sachen auch direkt dort gemacht, oder wie Tests oder so, mit meinen Leuten. Und teilweise musste ich halt Sachen machen, wo ich mich halt in ein Office vollkochen habe und irgendwas gemacht habe. Ja. Je nachdem, was halt anlag.
Was hat das mit so einer Kultur gemacht, wenn man auf so eine Insel jeden Tag rüberfährt und eigentlich so weg von der Familie? Und was hat's
ist sehr gut. Ja. Also es ist sehr gut für ein Team im Prinzip, weil vor allen Dingen, wenn man hin und her fährt mit dem Boot, ja, das Team, das bespricht dann meistens Sachen, die schief gingen während des Tages oder ja, größtenteils gehen ja Sachen schief. Und so haben wir halt überlegt, wie können wir das reparieren und so weiter und so fort. Das war halt vorwiegend der Prozess von der Fahrt hin und zurück. Das ging dann dort, wir haben rum Abendessen gemacht, das ging halt dann dort weiter, ja. Und von daher, das Team ist schon ziemlich zusammengeschmolzen mit sowas. Jahre später haben wir das Gleiche gemacht in Cape Canaveral für Falcon 9. Da fuhr jeder mit dem Auto hin und hat halt gearbeitet und fuhr mit dem Auto wieder weg, ja. Und das war nicht so. Also da war das schon ein bisschen anders, fand ich. Für Team und für allgemeine Zusammenarbeit war das wirklich sehr gut. Ja, fürs Familienleben nicht so doll. aber gut, es gibt halt eine Zeit für dies und eine Zeit für das, ja. So habe ich das zumindest gesehen. Ich habe durchaus da am Anfang mehr für die Firma gemacht, ja. Und dann später hatte ich ein bisschen mehr Zeit für die Familie. Es war schon irgendwie so, dass man das in Phasen aufteilen kann, ja.
Ja. Ihr seid ja, ich würde mal sagen, mit so einer Inselerfahrung, da, so wie du sagst, na, da bildet sich auch so eine gewisse DNA heraus oder so gewisse Dinge oder das Team schweißt da zusammen und ihr seid ja da irgendwie von 80 auf dann später 10.000 Leute gewachsen und du hast, glaube ich, alle Phasen mitgemacht. Wie hat sich Kultur verändert? Was war da vielleicht auch gefährlich? Also das würde ich ja jetzt zum Beispiel einen gefährlichen Punkt bezeichnen, wenn du sagst, die Leute fahren jetzt mit dem Auto selbstständig und es bleibt auf einmal dass die untereinander diese Probleme die ganze Zeit lösen. Also wie war eine Wachstumsphase kulturell?
Wir mussten halt, wir stellten fest, dass manchmal Leute Sachen machen, die sie nicht hätten machen sollen. ja. Dass nicht jeder wirklich lernt, wenn andere daneben stehen und ihnen helfen, sondern die brauchen teilweise auch richtig Überwachung. Mhm. Ja. Und so haben wir dann bestimmte Prozesse eingeführt. Man darf keine Arbeit machen, ohne dass man nicht vorher eine schriftliche, einen schriftlichen kleinen Plan macht und das dann halt entsprechend dokumentiert, sogenannte Tickets. Mhm. SpaceX war eigentlich eine Firma, die funktionierte nur mit Tickets. Tickets sind im Prinzip so eine Art Post-it, die man sich am Bildschirm klebt. Obwohl ich sowas, finde ich mal absolut bescheuert, wenn man das macht, aber es kommt wohl mal vor. Und so war SpaceX eine Firma, wo nur Post-its an der Wand hingen, die man dann der Reihe nach abgearbeitet hat. Und wir nannten die halt Tickets. Ja? Es gab verschiedene Ticketsysteme und so weiter. Aber das hat schon, war schon alles sehr rudimentär in dem Sinne von, da war nicht Prosa auf dem Ticket, da war das und das muss gemacht werden. Ja? Und dann schreibt man kurz, das und das habe ich gemacht, abgeschlossen, dann und dann, getestet, dann und dann und weg. Und wir hatten auch immer diesen Prozess, wo wir halt gesagt haben, okay, wenn man was macht, dann wird danach geguckt, ob man nochmal neu testen muss oder ob man den alten Test benutzen darf, was wurde verändert. Ja? Und da waren wir eigentlich relativ rigoros. Aber wir hatten dann auch über Zeit lernen müssen, dass bestimmte Sachen besser getestet werden müssen, dass bestimmte Sachen falsch getestet wurden und das muss man korrigieren. Also das kam schon vor, so wie das allgemein vorkommt bei allen Firmen. Ja. Ich hatte den Eindruck, wir waren ein bisschen offener dazu, Sachen zu verändern und zu sagen, oh, das war nicht gut, was wir gemacht haben, wir müssen das doch mal besser machen. Mhm. Ich habe das schon von anderen Firmen gehört, auch hier in Deutschland, die ähnliche Probleme haben und dann die mit ähnlichen Problemen sich rumschlagen mussten wie wir, aber dann die Lösung einfach nicht so schnell gefunden haben. Mhm. Wo wir einfach pragmatisch gesagt haben, dann machen wir halt eben noch einen zweiten Test, ja, oder dann testen wir halt eben im Eisschrank. Und dass das bei denen halt entsprechend länger dauerte, bis sie da zu der Lösung kommen. Ja,
ja. Ja. Das ist ja spannend, wenn du sagst, ihr habt nur nach Tickets gearbeitet. Ich meine, jetzt hast du gerade Post-its erwähnt. Ich schätze mal, irgendwann habt ihr das dann auch digital abgebildet. Dass ich
genau. Brauchen wir so voll rein.
Aber so von der Idee her, dass das halt
das funktioniert. Wir waren immer digital. Also wir waren nie in der Papierfirma. Wir hatten, und das zieht sich bis heute noch durch. Ich benutze eigentlich kein Papier. Gut, hier in Deutschland kriege ich halt Briefe mit Rechnungen und so Sachen. Ja, das ist dann halt irgendwie ein Stück Papier. Aber ich versuche das wirklich zu vermeiden. In den USA mache ich das überhaupt nicht. Ja. Und tatsächlich, die Digitalisierung in Deutschland scheint mir noch nicht ganz angekommen zu sein. Da sind immer noch irgendwelche Sachen, wo Leute E-Mail ausdrucken ist für mich so ein bisschen so der Ausdruck davon, dass die Digitalisierung nicht angekommen ist.
Ja, das ist auf jeden Fall. Was, wo war denn so der Moment, wo ihr so gefühlt zu so einer vielleicht normaleren Firma geworden seid, aber am Anfang ist das ja immer alles wild und so weiter und irgendwann gibt es Prozesse, VPs, ja. HR und so weiter, so.
Gab es eigentlich nie so richtig. Also wir hatten schon einen minimalen Prozess bei fast allen Sachen. Also gut, wie gesagt, jemand kommt neu zur Firma, dann muss er mal eine kurze Einweisung kriegen, nicht? Dann muss er wissen, was weiß ich, wo die Toilette und die Cafeteria ist und hier ist dein Chef und hier sind deine Kollegen und so weiter, ja. Aber so richtig, wie ich das kenne von deutschen Firmen auch, ja, gibt es das eigentlich nicht. Mhm. Jeder Prozess ist relativ kurz, jeder Prozess ist relativ auf den Punkt gebracht, was halt gemacht werden muss. Wir hatten so ein ERP-System im Background, den hatten wir selber gebaut, ja, alles, damit es eben auch selber passt. Es gibt relativ viel Freiheit, wie man Sachen halt macht, also ob ich jetzt was für einen Computer ich habe, welche Programme ich benutze, konnte man alles im Prinzip selber entscheiden. Da gab es keine Vorschriften im Sinne und das ist, glaube ich, auch noch heute so. Und im Prinzip hatte ich immer gesagt, wir haben angefangen als Garage-Shop, weil so eine Halle ist im Prinzip eine Garage und wir sind heute noch ein großer Garage-Shop. Also die Halle, die man sieht, ist immer noch eine gigantische Garage. Ist zwar gigantisch, aber immerhin. Aber was man dabei oftmals übersieht oder auch geringschätzt, ist eigentlich, wie gut das Engineering eigentlich ist. Ja? Und wie viel da wirklich dahinter steckt, ist von außen einfach nicht unbedingt leicht zu sehen. Ja? Mhm. Aber SpaceX ist tatsächlich eine vom Engineering her absolut phänomenale Firma. Die machen einfach saugute Sachen. Und ja, so Sachen wie Prozesse und so weiter, da wird halt weniger Wert drauf gelegt, da wird das Minimum gemacht, weil eben auch
Sachen dabei schief gehen können, wenn man die nicht hat. Aber das ist dann, glaube ich, auch wirklich das Minimum, was man halt hat.
Aber wenn du sagst, so, also auf der einen Seite, hatte ich ja auch gelesen, ihr seid eine sehr ingenieurslastige und geleitete Firma ja auch. Also das ist ja anders, Finanzen oder HR oder so. Ich denke, also ihr seid ja wirklich sehr Ingenieur oder SpaceX an sich ingenieurslastig. Und wenn du sagst, keine Prozesse an sich, ist das ja aber ein Riesenprozess, ja, so eine Rakete zu bauen und die fertigzustellen und dafür zu sorgen, dass die Sicherheitsaspekte eingehalten sind. Also
sicher, man muss schon irgendwie jemandem sagen, was da gebaut werden muss, ja. Aber es ist halt die Frage, welche Standards man verwendet, wie man die anwendet, ob man das halt, wie schwer man das Ganze macht, ja. Und Elon war nicht sehr, mochte keine Bürokratie, mag es heute noch nicht, mochte es nie. Hat eigentlich auch immer Leute geheuert, die wirklich keine Bürokratie mögen, ja, und die dann eben versuchen, das aktiv auch so unter Kontrolle zu halten, dass das nicht irgendwie in so eine, aber hier steht das so und deswegen musst du das so machen. Mhm. Also es war immer die Möglichkeit, dass man Sachen besser macht. Man muss dann allerdings, wenn man so eine Änderung halt hat, dann muss man das halt entsprechend dokumentieren, ja. Mhm. Das wollten wir schon. Wir wollten schon wissen, was wir am Ende bekommen, weil das ist eine Firma, die macht Raketen für Human Space Flight. Da muss man sehr genau sein mit allem, was man macht, aber man kann es halt auch eben übertreiben, dass man halt nur, was weiß ich, 10 Leute lesen die Prozedur und einer macht die Arbeit, sowas gibt es im Prinzip nicht. Ein paar Sachen, also zum Beispiel, überall gab es Bildschirme, wo die Arbeitsvorschriften, aber die, wie man drauf, wo drauf stand, wie man halt Sachen zusammenbaut, ja.
Ja. Zu die NOPs, die Standard Operation Procedures, sowas.
Genau, wo man halt, jetzt kommt die Schraube hier rein und die Schraube da rein, ja. Das war alles auf dem Bildschirm, ja. Und dann konnte man es auf dem Bildschirm auch abhaken, dass man es gemacht hat und so weiter und so fort. Man konnte es auf dem Bildschirm auch signieren. Man konnte auf dem Bildschirm auch Werte eingeben, was weiß ich, und so weiter und so fort. Und von daher war die ganze Firma auch ohne Papier, ja. Und vielleicht war das auch mit ein Grund, warum wir relativ leichte Bürokratie hatten oder keine. Sondern wirklich nur das Notwendige gemacht haben, weil das konnte man auch relativ leicht immer verstehen, was da passiert, weil es halt eben alles digital war. Nicht? Wenn man dann so einen Haufen Papier sieht, ist schon manchmal nicht ganz klar, was da zuerst kam und was dabei wirklich notwendig ist und was wirklich halt einfach, weil es immer so gemacht wurde, gemacht wird. Ne?
Wenn da alle so selbstständig gearbeitet haben, wer hat dann bei SpaceX so Reviews gemacht oder wer hat wirklich so das letzte Wort bei irgendeiner Entscheidung gehabt?
Also größtenteils Elon nach wie vor. Wenn es wirklich Probleme gab, wir hatten halt ein wöchentliches Meeting. Also ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist, aber damals hatten wir ein wöchentliches Meeting, wo Sachen hinaufgebabbelt wurden. Ja? Und dann hier, wir haben das Problem, müssen wir so machen oder so machen. Und wir hatten also immer auch eine Empfehlung zu geben. Also zumindest auf der VP-Ebene hieß das, man kann nicht einfach kommen mit einem Problem, sondern man muss schon irgendwie eine Lösung haben. Ja? Mhm. Und so haben wir das dann eben auch in der Gruppe kurz besprochen, Entscheidung gemacht, weitergelebt. In vielen Sachen haben wir versucht, die Entscheidung vorher zu treffen. Also wenn das wirklich einfach nur eine Sache war, die nur innerhalb von, was weiß ich, war, dann konnte das derjenige VP halt machen. Auf der Systemebene habe ich relativ viele Sachen geleitet, die darauf hinausliefen. Ja, Änderungen und so weiter hatten wir einen bestimmten Prozess auch, aber Änderungen gemacht haben, die schief gingen. Mhm. Und dann haben wir halt eben auch, wie soll man sagen, am Start haben wir eben auch einen bestimmten Prozess gehabt, wo man gesagt hat, wir haben mal. Also was wir wirklich gemacht haben, wir hatten wirklich dann auch Prozeduren, wie man die Rakete startet und so weiter und so fort. Aber die Prozeduren haben wir dann im Prinzip automatisiert. Mhm. Ja, das heißt, das waren keine Papierprozeduren mehr, das war keine Bürokratie, sondern wir haben das tatsächlich in ein Programm reingepackt. Und so ist es halt so, dass im Prinzip der Computer das jetzt ausführt, was ja wirklich eigentlich auch so ist, wie man das vorstellt als Ideallösung. Ja. Ja. Wenn ich dann einen Prozess habe, der schwierig ist, weil ich irgendwie, 5 verschiedene Flüssigkeiten lade und die müssen in bestimmten Reihenfolge und bestimmte Drücke und so weiter, ja. Naja, ich kann das jetzt entweder alles runterschreiben und dann entsprechend versuchen nachzumachen oder ich lasse halt einen Computer das machen. Das ist ja wirklich nicht so schwierig für einen Computer. Und so haben wir das halt mit dem Computer gemacht. Und damit war das halt immer gleich. Das war eine gute Sache.
Das hast du ja gerade auch beschrieben, wie diese Einfachheit bei euch immer weiter erhalten geblieben oder bei SpaceX weiter erhalten geblieben ist. Was würdest du dem deutschen Mittelständler heute empfehlen, um so eine ingenieursorientierte Denkweise vielleicht zu erhalten, auch wenn man wächst?
Also was auf jeden Fall interessant ist, ist, wenn man sich so ein bisschen die eigene Bürokratie anguckt. Ja, was haben wir hier? Kann man das ändern? Kann man das digitalisieren? Kann man das so machen, dass das im Prinzip auch automatisiert wird? Können wir die Tests zum Beispiel nehmen und statt jetzt drei Leute, kann das ein Computer machen und wir gucken halt, dass das kontrollieren, dass es am Ende auch richtig rauskommt. Ja? Das sind alles Sachen, die man auch in einem mittelständischen Betrieb machen kann. Zumindest, wenn man Sachen baut, die immer gleich sind, was weiß ich, was ist ein Schaltschrank sein, kann ich den testen? Dann kann ich wohl testen. Wenn ich den irgendwie fünfmal getestet habe, kann ich den vielleicht mit einem Computer testen und oder ein Testbed bauen, ja, dass das irgendwie macht. Ja. Das mag für manche nicht gelten oder für manche mag das schwierig sein, aber für einige, denke ich, ist das schon möglich, dass man sowas machen kann und dann entsprechend auch die Stückzahl hoch macht und in erster Linie versucht, dadurch Daten zu gewinnen. Ja. Je digitaler man das macht, umso einfacher ist es, die Daten dann auch zu benutzen und zu sagen, okay, wir sehen hier Ausfälle, wenn es warm ist oder wenn es feucht ist oder so ein Kram. Ja. Mhm. Hängt das ja zusammen. Also sind schon der, ich glaube in erster Linie ist ja der Gedanke bei, dass man Sachen verbessert.
Ja.
Also man guckt, was man halt momentan macht und jetzt so irgendwie eine Möglichkeit, dass wir das besser machen, ja. Und der ganze, das ist so der richtige Ansatz in meinen Augen, um zu gucken, ob man vielleicht Sachen eliminiert, ob man Sachen zusammenfassen kann, ob man Sachen automatisieren kann und so weiter und so fort. Digitalisieren, wenn man das richtig macht, ist es oftmals auch sicherer, weil gerade bei Papier gibt es halt Änderungen und dann habe ich jetzt die alte Version, habe ich die neue Version, nicht? Wenn ich das aufrufe auf dem Computer, habe ich immer die neue Version, immer die letzte Version, also es gibt da auch Sachen, ja. Und dann ist es eben auch oftmals so, dass man heutzutage, dann schießt man halt noch ein Foto mit dem Telefon und schmeißt das dazu, ja, und das ist halt auch eine Dokumentation.
Klar, ja, ja. Doch, kann viele auf jeden Fall vieles in dem Bereich machen. Ich meine, Standardisierung und Prozesssicherheit.
Ich hatte auch immer den Eindruck, dass SpaceX so ein bisschen wie eine deutsche Firma am Anfang gelaufen ist. Ja. Also so war meine Vision, weil wir hatten wirklich kein Bullshit. Ja. Das war wirklich, wir haben über Sachen geredet, die eigentlich schief gehen. Wir haben nicht über Sachen geredet, die gut sind, sondern wir haben vorwiegend war das halt eben so, was ist heute schiefgegangen oder was ist letzte Woche schiefgegangen, was müssen wir bearbeiten, ja. Und nicht irgendwie, was war toll und wie können wir unsere Mitarbeiter motivieren, ja.
Ja.
Was wirklich ein bisschen heute, kommt mir das manchmal so vor, ja.
Ja.
Was ist, so ein Kindergarten ist, wo du irgendwie dir Sorgen machst, dass die Leute auch wirklich Spaß bei der Arbeit haben.
Ja.
Alle sagen, wenn es Probleme gibt und die Leute lösen Probleme, dass die meisten Leute motiviert das. Ja, die meisten sind das klasse. Vor allem, wenn das wirklich ehrliche Probleme sind, die die Firma voranbringen. Das finden die meisten klasse.
Ja, ja. Wie war das vor allen Dingen auch von der Kultur? Wie präsent war diese Mars-Mission? Ja? Da war das ein Mantra, war das fett an die Wand genagelt, ja? Als Tattoo dort?
Genagelt, ja. Also, ja. Wir hatten immer so Sachen gemacht. Zum Beispiel Wiederverwendbarkeit ist ja auch so ein bisschen ein Mantra gewesen. Nicht? Mhm. Wiederverwendbarkeit war von Anfang an in Raketen dabei. Wir hatten einen Fallschirm gekauft und dann war die halt da drin. Und teilweise mit ein bisschen Augenrollen wurde das halt dann eben eingebaut und Sachen gebaut. Aber im Prinzip war das damit irgendwie auch schon irgendwie in der DNA von SpaceX drin. Die Landung, da wurde dann Landebein neben der Cafeteria an die Wand genagelt. Das ist gigantisches Ding, ja. Mhm. Und damit war es eigentlich schwer zu übersehen, dass man wirklich landen wollte. Ich glaube nicht, dass es Bilder von SpaceX gibt, aber es gibt halt, es ist halt eine Mission, Mission Control ist halt mittendrin, mit viel Glas drumherum und das nennt sich im Prinzip der Fischtank. Und damit ist auch klar, wenn eine Mission ist, kann jeder gucken, da ist ein großer Bildschirm drin, dann weiß jeder, was passiert, ja. Ist alles ziemlich transparent, zumindest innerhalb von SpaceX. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich drauf hinausfrage.
Ja, meine Frage war, diese Mission zum Mars zu fliegen.
Achso, genau, Mars. Mars war am Eingang, also da war ein Bild von Mars. Mars war schon irgendwie auch promotional auf T-Shirts und so weiter. Mars war aber nicht so konkret, dass wir sagten, okay, da müssen wir jetzt morgen dran arbeiten. Ja? Wir hatten andere Probleme auf dem Weg zum Mars. Und ich glaube, ein bisschen ist das, glaube ich, immer noch so. Starship ist zwar jetzt das Ding, was zum Mars fliegen soll, ja, aber da gibt es halt das Problem, Starship erstmal zum Fliegen zu bringen, ja. Und von daher, das ist schon eine gewisse Priorität. Aber es ist schon im Hinterkopf drin. Das ist schon, die oft genug erwähnt und Leute glauben daran, dass SpaceX die Firma sein wird, die zum Mars fliegt.
Häufig beobachten wir diesen Mittelständler, der ja nicht so eine vergleichbare Big Mission hat, aber was kann er vielleicht davon lernen oder was für eine Alternative gibt es für den deutschen Mittelständler, um sozusagen diese Größe und die Bedeutung möglicherweise eigenen Produkte auch sicherzustellen?
Genau, also ich fand das eigentlich auch immer, ich fand das mit dem Mars eigentlich auch immer genial, ja, weil das war halt eben die, nicht nur Mars, es war nicht nur das Ziel, sondern das Ziel war eigentlich darüber hinaus, die Menschheit interplanetar zu machen, ja. Und auch nicht jetzt nicht unbedingt zu sagen, wir machen alles, sondern wir helfen dabei sozusagen, ist so ein bisschen so die Sache. So dieses, wir helfen dabei, kann durchaus auch für Mittelständler gelten, ja. Wir helfen dabei, was weiß ich, komplette Land zu digitalisieren oder wir helfen dabei, was weiß ich, irgendwelche Sachen zu bauen, die mehr Nachhaltigkeit haben und so weiter und so fort. Also es gibt viele Sachen, wo man wirklich den Bezug auch zu größeren Sachen darstellen kann. Was wichtig ist, ist in meinen Augen, dass das ein Ziel ist, was einfach schwer zu erreichen ist. Ja, wo es wirklich ein 50-50 ist, ob das überhaupt erreicht werden kann. Ja, weil sonst, wenn die jetzt gesagt hätten, wir wollen eine wiederverwendbare Rakete bauen, ja, dann hätten wir nach Falcon 9 immer gesagt, naja, das war's. Tschüss. Ja. Und damit ist halt auch ein bisschen die Motivation für Leute weg. Die Tatsache, dass das nicht so war, beruht auch darauf, dass die Mission war einfach groß. Also die Mission muss groß sein, die muss schon erreichbar sein, aber die kann durchaus auch so sein, dass man denkt, na, ob wir das schaffen oder nicht, das hängt von vielen Umständen ab, die nicht alle unter unserer Kontrolle sind.
Ja, ja. Das stimmt, das kann jeder Mittelständler machen und einen größeren Bezug herstellen.
Genau.
Für das Land oder für die Menschheit oder was auch immer. Ne? Das ist schon auf jeden Fall möglich. Ne? Hattet ihr so offizielle Werte bei SpaceX, die eure DNA beschrieben haben? Also ich habe sie nicht gefunden, aber kannst du sie vielleicht beschreiben?
Weißt du da, was du damit meinst? Glaub nicht.
Ja, aber jetzt vielleicht inoffizielle Werte, ja?
Inoffiziell natürlich nicht. Also inoffiziell war schon bestimmte Sachen, wurde erwartet von Leuten, ja, was weiß ich, dass sie, wenn es Probleme gibt, dass du so viel wie möglich sagst, ich habe hier ein Problem, ja, dass man das elevated, ja, dass man das nicht versucht zu verstecken und zu sagen, alles ist okay hier, braucht keiner zu gucken, ja. Also sowas ging überhaupt nicht, ja. Ich denke schon, das kann man so runterschreiben als Werte irgendwie, aber das war eigentlich immer nur vernünftiges, normales Verhalten, fand ich. Da war nichts irgendwie, was irgendwie völlig außergewöhnlich war.
Ja. Und nichts von daher werden musste, woran sich alle halten mussten, sondern es war einfach geliebte Praxis.
Genau, das war, wie gesagt, bestimmte Sachen waren halt eben auch, wenn man kritisiert wird, dann hört mich das erstmal an, ja. Mhm. Und hau das gleich platt oder so, ja. Also waren schon so bestimmte Sachen dabei, wie man halt sich zu verhalten hatte oder wie man sagen wir mal, als guter SpaceXer, wie man sich verhalten sollte, ja. Ging nicht immer, also war schon auch so, dass es nicht immer einfach ist. Ich fand das sowieso in den USA immer schwieriger, weil es ist ja keine homogene Gesellschaft wie hier. Hier ist die Gesellschaft ja relativ homogen und jeder weiß von dem anderen, da brauchst du nicht viel diskutieren. Brauchst auch nicht viel zu kommunizieren. Ja. Die wissen oftmals, wie das funktioniert. Das ist ja eigentlich leichter hier. Dort muss man relativ genau kommunizieren. Hier ist, was ich erwarte. Ich möchte, dass die Batterie am nächsten Samstag fertig ist und dass sie getestet ist und so weiter und so fort. Ja. Und das bedeutet dies und das und jenes. Ja. Und hier ist das, glaube ich, einfacher zu kommunizieren. Zumindest war es so, bevor ich wegging. Ja. Mhm. Dass man wirklich sagt, hey, Batterie sollte mal fertig sein am Samstag. Ja. Und dann war das alles klar. Ja. Dort muss man das schon ein bisschen genauer spezifizieren, weil eben auch verschiedene Kulturen zusammenkommen und daran arbeiten.
Ja, verstehe. Wie war das mit Elon Musk? Du meinst, am Anfang war der immer sehr vor Ort, es gab Tesla noch nicht, er hat unterschiedliche Termine gehabt. Wie viel hat er, also neben Geld, auch technisch beigetragen? Mit euch da gesessen, diskutiert über bestimmte Aspekte, sich da reingedacht? Wie stark war dieser Aspekt?
Er war ziemlich stark eigentlich. Und zwar war Elon vor allen Dingen gut, halt Sachen in Frage zu stellen und sagen, brauchen wir wirklich, was weiß ich, das, ja, können wir das nicht anders lösen? Müssen wir das wirklich schweißen oder andersrum gefahren? Müssen wir das wirklich verschrauben? Oder gibt es da nicht ein billigeres Teil für? Ich kenne das von der Automobil. Und oftmals wurden das Vergleiche, ja, zwischen Tesla und SpaceX, ja. Und was weiß ich, den Druckmesser, den haben wir bei Tesla auch, der kostet die Hälfte. Okay.
Vielleicht geht das ja, ne? Und in den einigen Fällen hat das zumindest angeregt, dass man eine bessere Lösung gefunden hat. In anderen war es manchmal auch schon die beste Lösung, ja. Aber es ist nicht schlecht, so jemanden zu haben, der wirklich an allen mal ein bisschen dagegen tippt und dann sagt, ist das wirklich so, wie wir das haben wollen, oder wollen wir das eventuell noch besser machen?
Stimmt diese Story, dass er mal an so einem Whiteboard 5 Schwachstellen oder ja ein paar Schwachstellen direkt in 5 Minuten gefunden hat und sich das angeschaut hat? War er dann auch immer so on point oder hat er sich oft sehr reingefragt oder wie war das bei ihm?
Also die Story kenne ich tatsächlich nicht. Oder zumindest habe ich sie vergessen, aber manchmal schon, manchmal war es eben auch so ein bisschen, Moment mal, das ist alles nicht ganz im Zusammenhang, ja. Also halbe, würde ich mal sagen, ja. Durchaus Sachen, wo er recht hatte und wo er gesagt hat, okay, das, wenn man mal, auf was oftmals passiert ist, dass so Teams rennen in so eine bestimmte Lösung rein und haben halt am Ende eine Lösung, die sieht kompliziert aus. Und in einigen Fällen ist es wirklich so, dass wenn man nochmal neu anfängt, sagt, okay, wir wollen das anders anfangen, dann gibt es eine andere Lösung. Ja. Aber oftmals denken diese Teams halt eben, die haben nicht die Macht, das zu tun. Ja. Und das ist halt darauf, worauf es ankommt. Ja. Wenn man das richtig macht, dann sagt man von Anfang an, ist das so ein iterativer Prozess, wo man sagt, okay, geht mal von anderen Voraussetzungen aus. Geht mal davon aus, ihr könnt das ändern. Und oftmals gibt es dann auch eine bessere Lösung. Und Elon hat natürlich die Power, immer solche Voraussetzungen zu ändern. Von daher hat er einen gewissen Vorteil, wenn er da reinkommt und sagt, warum ändern wir, was weiß ich, warum schieben wir die Motor nicht nach rechts und so Sachen, ja.
Ja. Yeah. Wie oft kam es vor, dass du Elon vielleicht auch mal widersprochen hast, weil du aus seiner technischen Perspektive was erkannt hast, was vielleicht nicht so, wie seid ihr damit umgegangen?
Ein paar Mal, nicht sehr häufig, zugegebenermaßen, und dann habe ich mir auch lange vorher überlegt und bin zum Schluss gekommen, ich glaube, wir sollten das so machen, ja. Und man kann oftmals auch besser Sachen erreichen, wenn man einfach nach Medien kommt, ja. Und ich sage, pass auf, ich glaube, das müssen wir nochmal überlegen oder so, ja. Ich denke mir, und zwar aus diesem jeden Grund, ja. Also man muss schon immer sagen, warum, wieso. Kam ab und zu mal vor, aber wirklich nicht so häufig und und wir haben auch ein paar Sachen daraufhin geändert, ja.
Ja. Yeah. Ah, okay, nach dem Meeting, das nicht vor der kompletten Gruppe passiert, sondern eher noch
mal. Zum Beispiel am Wochtag. Also, weil das Problem ist natürlich, wenn man, was weiß ich, der eine Gruppe schlägt was vor und man sagt, und dann sagt man, nee, das will ich gerne anders, dann hasse ich die ganze Gruppe, ja.
Ja, stimmt. Ja.
Das macht kommt auch ab und zu mal vor. Aber wie gesagt, also SpaceX war grundsätzlich eigentlich auch eine gute Firma, die gute Lösungen hatte. Ja, es war selten, dass man wirklich gedacht hat, nee, das ist keine gute Lösung. Das kommt einfach selten vor.
Ja, das ist schon gut. Zeigt die Mitarbeiter aus.
Ja. Nee, die sind saugut. Das ist wirklich, ja. Muss ich heute auch sagen. Als Team so, ist das schwer zu matchen.
Ja. Was kann ein Geschäftsführer von einem mittelständischen Unternehmen von Musk in seinem Stil der Führung kopieren oder lernen? Also
eine Sache ist auf jeden Fall immer, dass derjenige, der den Laden leitet, sollte von dem Produkt Ahnung haben. Gibt es ja manchmal, dass das völlig andere Leute sind und so, dann müssen sie sich reinlesen, dann müssen sie so viel verstehen, wie es geht, dann müssen sie nacharbeiten, aber Geschäftsführer sollten das Produkt wirklich gut verstehen. Ja. Und dann auch auf technischer Ebene mit den Leuten reden können. Das zweite ist halt rumlaufen und Fragen stellen, warum machen wir das so? Ist sicherlich eine gute Sache. Und dabei kann durchaus auch rumkommen, wir können es auch anders machen, ja. Und vielleicht auch schneller. Können es auch schlechter machen, wahrscheinlich. Das wollen wir ja nicht. Also von daher, so ein Engagement auf der Produktionsebene und sich nicht irgendwie in einem Büro verschließen. Und das gilt eigentlich für alle Ingenieure in meinen Augen. Ich habe das auch gemacht, aber auch zu wenig am Ende. Und ich weiß auch nicht genau, warum das so ist, aber ab einer bestimmten Grenze ist diese Produktion so ein eigenes Ding, ja. Und wenn man dann da reinkommt, dann fühlt man ein bisschen, naja, es ist ein bisschen über meinen Kopf gewachsen auch, ja. Und das hätte eigentlich nicht passieren müssen. Ich hätte dann nach wie vor auch dabei bleiben sollen, ja. Und das ist meine Empfehlung auch, bleibt dabei, auch wenn es über den Kopf wächst. Man muss einmal am Tag, muss man mindestens einmal durch die Werkstatt rennen, der Produktionsstadt, dann ist es zweimal und gucken, was passiert. Es hilft ja auch, man trifft Leute, man guckt, man sieht, wenn jemand irgendwie ein Problem hat und nicht ganz weiß, was abgeht. Ja, also ich habe viel gemacht halt mit Laufen. Und ich glaube wirklich nicht, dass ich ein guter Manager in dem Sinne bin, dass ich jetzt ein Managementbuch schreiben kann. Das sollte ich nicht machen, ja. Aber eine Sache, die ich wirklich gemacht habe, ist rumgelaufen und Leuten über die Schulter geguckt und auch geguckt, dass es denen gut geht.
Ja, sehr, sehr gut. Wir kommen zum Schluss. Du bist nach 19 Jahren gegangen. Ich glaube, mit den Worten bittersweet hast du es genannt. Was vermisst du am meisten aus dieser Zeit von SpaceX?
Also am meisten vermisse ich nach wie vor die Leute. Die sind einfach verrückt gewesen. Es hat Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten. Was ich nicht vermisse, ist halt da irgendwelche Probleme, die einen da tagelang beschäftigen. Das brauche ich eigentlich nicht mehr. Das ist halt Raumfahrt, ist halt extrem, ja. Wenn es schief geht, geht es richtig schief und wenn es gut geht, geht es richtig gut. Und das ist schon irgendwie so ein Wechselspiel. Das kann schon ziemlich viel Spaß machen, ja. Jetzt gucke ich mir von außen an, so kriege ich die Highlights noch mit. Start von Starship ist natürlich auch so ein Ding in den nächsten Tagen, nicht? Das wird spannend werden. Also von daher, ich kann die Sachen immer noch sehen, kriege auch noch immer mit, wenn es ein bisschen Probleme gibt da, aber so zum großen Teil, die Leute waren halt das, was mir am meisten dabei fehlte.
Ja, weil das einfach so ein unglaubliches Team von A-Playern war, mit denen du da gemeinsam an unglaublichen, unlösbaren Sachen gearbeitet hast wahrscheinlich, ne?
Nee, war schon eine tolle Zeit und ist halt auch, ich höre auch gerne Stories von anderen, ja, ich meine, so ist es nicht. Ich habe meine Version von Stories und die haben andere Versionen von Stories, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte.
Ja. Sehr schön. Wenn du heute deinem 30-jährigen Ich noch einen Karriereratschlag geben könntest, jetzt so nach dieser ganzen SpaceX-Erfahrung nochmal, was würdest du der Person sagen?
Also, ich denke mir, ich würde nichts an SpaceX anders machen. Also die ganze Sache, wie das gelaufen ist, würde ich, also als Person jetzt, würde ich dies anders machen. Ich denke mir auch, nee, ich glaube nicht, dass ich da großartig optimieren würde. Ich habe eigentlich ziemlich immer gemacht, ein bisschen was zwischen, was mir Spaß macht, ja, und was halt auch eine Herausforderung ist, ja. Also war ja nicht leicht für mich, nach LA zu gehen. Das war schon irgendwie ziemlich unsicher, ja. Schon ein bisschen so
große Sprung. Ja,
genau. Den Sprung zu machen, kann ich nur empfehlen, ja. Oder irgendwie so Sprünge, die halt aussehen wie ein großes Risiko, ja. Wenn die begrenzt sind, ja, auf 2 Jahre oder so und man kann da immer wieder raus, dann ist das, glaube ich, eine gute Sache, ja. Auch, was weiß ich, am Anfang der Karriere mal ein Risiko einzugehen und in ein Startup zu gehen. Ja. Wenn es schief geht, das merkt man ziemlich schnell. Ja, wenn es schief geht, dann weiß man nachher von 2 Monaten, das ist nicht gut, ja, und sucht sich was anderes, ja. Aber man muss schon ab und zu mal zumindest sich das angesehen haben und ein gewisses Risiko eingegangen sein. Ich hatte den Eindruck, ich fand nie, dass ich hohes Risiko eingegangen bin, ja. Aber ich glaube, von anderen, von Außenstehenden habe ich immer dann gehört, ja, du bist dieses Risiko eingegangen. Okay, was halt für mich ein Risiko ist und für dich ein Risiko ist, das sind vielleicht verschiedene Sachen. Zu dem Schluss bin ich nach einer Weile gekommen. Ich sehe halt Risiko vielleicht ein bisschen anders. Ja,
ja. Ja. Hans, letzte Frage. Was wünschst du dem deutschen Mittelständler hier für die nächsten 10 Jahre? Was kann er möglicherweise
was mit dir? Der deutsche Mittelstand hat ja natürlich auch so ein bisschen so, die ganze Wirtschaft in Deutschland baut darauf auf, ja. Und jetzt ändern sich Sachen. Da kommt jetzt KI rein und was weiß ich. Und das sind natürlich alle Zeiten von Unsicherheit. Aber das sind auch Zeiten, wo du halt Gelegenheit hast, irgendwas besser zu machen. Und so würde ich das versuchen zu sehen, ja. Und nutzen, was halt eben kommt, nutzen, was halt, was sie bietet. So viel wie möglich lernen, um dann auch informierte Entscheidungen zu treffen. Und dann halt im Prinzip die Sachen zu den besten Vorteilen nutzen. Das ist das, was in meinen Augen, was man machen sollte.
Ja, sehr schön. Dann nehmen wir das als Abschluss. Magst du noch kurz was zu dir sagen, wie deine persönliche Reise jetzt so weitergeht? Also nachdem du SpaceX verlassen hast?
Gute Frage, weil ich weiß das tatsächlich nicht besonders gut, ja. Weil ich bin jetzt halt im Vorstand, nicht Vorstand, im Aufsichtsrat von OAB, seine Firma. Stoke Space ist eine andere Firma in Seattle, die machen wieder vorwärtbare Raketen. Und dann die ganz Verrückte sind, die heißen Astroforge. Die machen Asteroid Mining und ich finde das einfach spannend, ja. Die bauen auch Satelliten dafür, ja. Und zwischen den dreien, da ist auch noch Vast Space dabei, also die Raumstation. Zwischen den dreien halte ich so ein bisschen meine Finger in der Raumfahrt, gucke, was passiert. Schreib vielleicht ein Buch.
Nicht über Management.
Nicht über Management, genau. Genau. Und guck so ein bisschen, was ich noch machen kann, wo ich halt helfen kann, ja. Aber ich will halt nicht mehr unbedingt jetzt individuell in einer Firma arbeiten oder sowas. Das ist nicht mehr mein Ding, ja. Ich glaube, ich bin ein bisschen da raus und versuche halt zum einen den SpaceX Spirit reinzubringen und zu sagen, wie kann man ein bisschen mehr SpaceX sein? Und zum anderen eben auch, wie kann man einfach produktiv in dieser Zeit arbeiten.
Also bleibst du der Raumfahrt erhalten?
Ich bleib der Raumfahrt erhalten, ja.
Was sehr schön.
Ja, auch noch.
Lieber Hans, vielen, vielen lieben Dank. Das war heute sehr, sehr aufschlussreich. Ich habe heute auch sehr viel gelernt. Ich wünsche, dass auch jedem Mittelständler wirklich da so viele Dinge, die du gesagt hast, resonieren, auch mit den Dingen, wie wir da heute drauf gucken oder Problemen, die wir auch beim Mittelstand heute sehen. Und das war ein sehr, sehr tolles Interview. Ich bedanke mich an dieser Stelle vielmals und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute.
Okay, bis dann. Tschüss.
Das war der Top-Arbeitgeber-Podcast Personal und Führung im Fokus. Wenn du Personal strategisch und führungssystematisch aufstellen willst, dann bleib dran. Der Top-Arbeitgeber-Standard ist das neue Normal und du bestimmst, ob dein Unternehmen dazugehört.